Das Thema ist Gottvertrauen, just try it. Und wir haben sehr, sehr, sehr schönen Abschnitt in der Bibel, den wir dazu haben. Und da habe ich mich über all das Gute und Schöne schon gewundert und gefreut. Und dann kam ich wieder aufs Thema zurück. Das heißt ja Gottvertrauen. Und dann ist schon die Frage, wie kann man Gott vertrauen? Und vielleicht kommt ja auch mancher her und sagt, wie kann man denn lernen zu vertrauen? Ich war schon bei diesem Just Try It und musste wieder zurückschrauben. Und habe mich gefragt, wie kann man denn jemandem vertrauen? Ja, man kann jemandem vertrauen, der einem klare Anweisungen gibt. Das ist schon mal hilfreich. Wenn einer da nur vor sich hin stottert und nichts rüberbringt, dann kann man dem schlecht vertrauen und folgen. Also wir brauchen klare Anweisungen. Darüber hinaus brauche ich eine Kenntnis von dieser Person. Das ist ganz wichtig. Ich vertraue lieber Leuten, die ich kenne, als dass ich irgendwo in der Stadt bin und da jemand fragt und er sagt, ja, ich glaube, da, wo sie hin müssen, ist dann da irgendwo die zweite oder die vierte, vielleicht auch die sechste links und dann wieder irgendwann rechts. Ich kenne die Person nicht, die Anweisungen sind nicht klar. Ich merke einfach, beim Vertrauen brauche ich klare Anweisungen, ich muss die Person kennen und ich brauche immer wieder guten Zuspruch, immer wieder Ermutigung. Das läuft dann immer eine Weile gut mit dem Vertrauen, dann irgendwann, vielleicht geht's dann doch nicht und dann muss jemand mich coachen und sagen, ist schon in Ordnung, Stefan, mach weiter, läuft gut, du machst das toll. Und da brauche ich immer guten Zuspruch und dann kann ich wieder vertrauen und dann mache ich wieder weiter. Und genau diese drei Dinge, die bekommt der Salomo mit auf dem Weg von seinem Vater David. Salomo muss jetzt die Thronfolge übernehmen und wir befinden uns im ersten Chronik und wir werden mal den Text lesen zu Anfang. Und wenn ihr die Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Erste Chronik, Kapitel 28, Vers 8, folgende. Erste Chronik, 28, Vers 8, da heißt es, nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt, auf eure Kinder nach euch auch, und ihr es für alle Zeit vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Herrn deines Gottes, den Gott deines Vaters, und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Sei getrost und richte es aus. Kleine Sportwerbung hier drin. Just do it. Mach es. Und dann Vers 20 und 21. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo, sei getrost. Nochmal. Sei getrost und unverzagt und richte es aus. Fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen, bis du jedes Werk für den Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Siehe, da sind die Ordnungen der Priester und Leviten zu jedem Dienst im Hause Gottes. Auch hast du zu jedem Werk Leute, die willig und weise sind zu jedem Dienst. Dazu auch die Fürsten und alles Volk zu allem, was du tun wirst. Und damit entlässt David seinen Sohn Salomo mit diesen Ratschlägen. Gott vertrauen. Just try it. Und der erste Punkt ist Gehorsam. Just do it. Und es ist so einfach, wie es da ist. Mach's einfach. Wir diskutieren so gerne rum, sagen, ja, und vielleicht, und wieso, und weshalb, und meint es wirklich, und hat es denn gesagt? Gott vertrauen, Gehorsam, mach eigentlich einfach, was Gott hier sagt. Erster großer Punkt, erster Unterpunkt, konkreter Gehorsam, ganz besonders konkreter Gehorsam. Vers 8, haltet und suchet alle Gebote. Suchet die, lest die, findet die und dann haltet sie bitteschön. Erster großer Hinweis, wenn du mir vertrauen willst, wenn du Gott vertrauen willst, dann brauchst du die Gebote, du brauchst die klare Anweisung. War mal in den Bergen klettern. Ich bin kein Klettermax. Ich hasse die Dinger. Die werden immer größer und der Abgrund tiefer. Und bin ja bei den Fackelträgern und die machen immer so verrückte Sachen. Ich bin Theologe, ich habe studiert. Ich bin kein Klimologe und kletter da gerne rum und Bergsteiger. Aber dann hatten wir da unsere Sitzung im Tauernhof und dann haben die uns natürlich über so einen Klettersteig gejagt. Was willst du machen? Und ich habe die ganze Truppe vorgelassen. Alle macht ihr mal. Mir war schon ein bisschen unangenehm, als man das ganze Gerödel da anbekam mit Helm und Klemmzeug und so. Und dann war da, du musst dich einhaken. Und dann blieben dann noch mein Kumpel Daniel, der ist Schweizer, genauso, und Hans-Peter Reuer, toll. Und, und zum Trost noch die Frau vom Daniel, die Marie-Louise, die drei Recken blieben übrig. Die waren am Überlegen, ob sie das Gelumpen hier unten lassen und einfach so hochklettern. Und dann habe ich von der Marie-Louise eine gute Anweisung bekommen, sagt, guck einfach vor dir auf den Fels und nach oben, guck nicht runter. Ich dachte, es ist nicht schlecht und so bin ich da auch geklettert. Ich fand das dann nicht mehr so schlimm. Und ganz zum Schluss, dann habe ich auch mal gewagt, runter zu gucken, kurz. Und dann ging es wieder weiter. Das heißt, man braucht eine klare Anweisung. Sie sagt, einhängen, umhängen, immer nur eins nach dem anderen, nicht beide abhängen und dann wieder einhängen, solche Sachen. Klare Anweisung und Vertrauen. Ich kannte die, es waren ja Freunde. Ich habe gedacht, die wollen mich nicht umbringen. Und dann ging das. Klare Anweisung. Einfach mal tun. Konkret das tun und nicht sagen, ich bin hier neu. Ich weiß schon, wie das geht, Hans-Peter. Ich habe das im Fernsehen gesehen. Jetzt zeige ich dir mal, wie ich das kann. Sondern ich habe da mit zittrigen Beinen gestanden und da war aber eine klare Anweisung und jetzt war ich schon der Letzte, jetzt muss ich es einfach machen. So. Haltet und suche die Gebote. Übrigens, Gott vertrauen, wie kann ich Gott vertrauen? Da sitzen Leute und sagen, wow, wie wird das? Ja, mach es. Tu es einfach. Jesus sagt das mal im Neuen Testament. Das ist so wichtig. Er geht da auf unsere Fragestellung ein. In Johannes 7, Vers 17, da sagt er zu Leuten, die fragten, kann man dir denn vertrauen? Wie können wir dir denn vertrauen? Du sagst so viele Sachen. Du bist das Leben und alles und du vergibst und du bist der Sohn Gottes und du sagst so viel. Jesus, kann ich dir vertrauen? Und das sind manche Leute vielleicht auch hier und sagen, kann man Jesus überhaupt vertrauen oder der Bibel? Und da sagt Jesus für diese Leute, die Fragen haben in Johannes 7, Vers 17, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Kann ja sein, dass ich einfach nur daherlabere. Wie willst du rausfinden, ob ich einfach ein Scharlatan bin, ein Schwätzer oder ob es hält, ob es wirklich Gottes Wort ist? Ich frage auch hier in dem Raum, vielleicht sitzen wir dem Ganzen ja nur ein Hirngespinst auf. Und dann holen wir halt 20 Prediger, dann hängt es doppelt gut. Und dann müssen wir uns noch mehr zusagen lassen. Vielleicht betrügen wir uns selbst. Oder ist es wirklich verlässlich? Und wisst ihr was, das kann ich euch, und wenn ich noch länger predigen würde, nicht erklären. Du musst es selbst rausfinden. Und wie findest du es raus? Indem du das tust, was Jesus dir empfiehlt. Ich bin ja froh, dass Jesus die Zweifler selbst kennt und da eine gute Lösung hat. Er sagt, wenn jemand dessen Willen tun will, dann wird er rausfinden, ob es hält oder nicht. Was ist der Wille Gottes? Ah, jetzt suchen wir, was könnte es wohl sein? Fangen wir mal mit den einfachen 10 Geboten an. Die haben wir ja vorliegen, mal im Testament, müssen wir nicht lange suchen, haben wir alle mal irgendwo gehört. Fangen wir an, mal damit zu leben, einfach mal aufrecht leben, vielleicht am Sonntag auch mal einen Ruhetag einlegen. Wäre ja auch mal nicht schlecht, mal wirklich die Dinge ruhen zu lassen. Wir haben so eine stressige Zeit, aber ein bisschen Hausaufgaben am Sonntag. Noch hinten im Garten ein bisschen die Rückwand der Garage verputzen, sieht ja auch keiner. Aber morgen habe ich wieder keine Zeit. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Warum lassen wir nicht mal Ruhe in unser Leben hineinkommen? Tu es doch mal. Leb doch mal nach den 10 Geboten. Sei doch mal treu in deinen Beziehungen. Zu deiner Ehefrau, zu deiner Verlobten, zu deiner Freundin. Auch da kann man anfangen. Man muss nicht erst warten, bis man verheiratet ist. Kann ich Treue leben, weil Gott treu ist? Kann ich wahrhaftig leben, weil Gott wahrhaftig ist? Tu es doch einfach mal. Und er wiederholt es, in Johannes 8 kommt noch eine Stelle, Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, sagt Jesus, seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann geht's weiter. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Da sagen die Leute, kann ich dir vertrauen? Woher weiß ich, ob es stimmt? Was ist die Wahrheit? Und Jesus sagt, wenn du bleiben wirst an meinem Wort, dann nimmst du von mir aus das Neue Testament dazu. Bergpredigt. Vergib doch mal. Gib doch mal eine Meile mehr. Und sag, kann ich dir was helfen? Kann ich dir was Gutes tun? Nimm die Jahreslosung. Überwinde das Böse mit Gutem. Bring dem, der dich mobbt, mal einen Blumenstrauß vorbei. Oder Pralinenschachtel. Oder was weiß ich, was der braucht. Ein Feuerzeug. Oder irgendwas. Tu doch mal, versteht ihr, vertrau Gott, just do it, just try it. Da gibt's so viele Dinge, können wir einfach praktizieren und müssen wir gar nicht warten, bis was Größeres daherflattert. Ich glaube, wenn wir mal anständig leben würden, nach diesem Gebot, nach den Rahmenbedingungen, die Gott gibt, dann würden wir rausstechen wie ein bunter Hund. Nee, Freunde, ihr spielt am Sonntagmorgen Fußball. Das ist ja sehr schön, aber ich habe Sonntagmorgen ein Date. Was machst du denn? Ich gehe in die Kirche. Fromm oder was? Gesetzlich oder was? Ja, da hättest du ein schönes Gespräch in deinem Fußballverein. Lass uns das doch mal lernen. Warum schläfst du nicht mit der? Ich will warten. Ich will Gottes Segen dazu haben und dann ist alles okay. Aber bis dahin möchte ich fair mit den Frauen umgehen. Sei doch mal ehrlich. Warum säufst du nicht mit am Wochenende? Kommst du die Kante nicht mit? Es reicht. Ein Bierchen mache ich und dann ist Schluss. Warum guckst du solche Filme nicht an? Warum machst du das nicht? Fang doch einfach mal nach den Rahmenbedingungen Gottes zu leben. Warum redest du noch mit mir? Ich habe dich doch so gelenkt. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass du mich gelenkt hast. Aber ich möchte mal was Gutes tun. Ein paar feurige Kohlen auf deinem Haupt sammeln. Das müssen wir ja nicht erklären. Aber es gibt so viel Schönes. Und wenn wir das machen, dann sehen die uns schon. Und dann gucken die schon. Konkreten Gehorsam. Es gibt so viel zu tun. Musst du gar nicht warten. Das steht alles da. 90% hast du direkt vor der Nase. Lies die Bibel und dann tu es. Und dann willige Bereitschaft. Zweiter Unterpunkt. Willige Bereitschaft beim Gehorsam. Denn es heißt dort in Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Willige Bereitschaft. Einfach auch das gerne machen. Sagen, jetzt Mamas, komm, helfen wir. Besuchen wir jemanden im Krankenhaus. Helfen wir dem Nachbarn. Der putzt die Straße nicht, dann mache ich gerade mal mit. Mach's mal. Mit willigem Herzen dienen. Fröhlich, authentisch. Heute wollen wir alle authentisch sein. Aber wenn ich Shep drauf bin, dann bin ich eben auch Shep authentisch. Und das darf auch alles, weil ich möchte jetzt nicht die Höflichkeit wäre gespielt. Deshalb muss ich jetzt die Wutz rauslassen. Nein, lass doch mal, Herr, ich möchte dir willig dienen. Ich möchte bereit sein, mit Freude einfach da zu sein. Das mache ich gerne. Kann ich dir helfen? Kann ich für dich da sein? Fröhlich, authentisch werden und dem Herrn mit williger Seele dienen. Heißt es in 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dann lass das Geld lieber hängen, bevor du es mit Zittern und Zagen. Gehen wir zum Meckes, kaufen uns da so ein Care-Paket für 29 und noch einen Kaffee für 4 obendrauf und noch ein Biskuit. Aber hier, Herr, 5, ist auch blöd, gell? Warum kommt man nicht mit Kleingeld hierher? Hat man nur noch den 50er-Schein da. Ist auch ärgerlich, gell? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Mach es doch gerne oder lass es sein. Just try it. Mach's einfach. Müssen wir gar nicht rumdiskutieren. Leb. Psalm 51, Vers 14 sagt, Psalm 51, Vers 14, in dem berühmten Psalm, wo David einfach seine Schuld bekennt, sagt er am Ende, und einen willigen Geist, mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich mache es, koste es, was es wolle. Ich will Gott dienen. Ich will ihn kennenlernen. Ich will ihm vertrauen. Koste es, was es wolle. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich darf. Das ist natürlich schon so eine Sache, gell? Viele Leute leben noch, ich muss. Aber wie schön ist es, wenn man sagt, ich darf. Ich sage, Herr, ich darf dir treu sein. Und jetzt schaue ich zurück und sage, Herr, das war gut, dass ich gelernt habe, treu zu leben mit den Frauen und dass ich jetzt treu war mit meiner Frau und dass ich jetzt diese Beziehung haben darf. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern Herr, du hast mich da durchgetragen. Danke für deinen Segen. Herr, danke, dass du mir geholfen hast mit dem Alkohol, dass ich da die Finger von gelassen habe. Danke, dass du mich durchgetragen bist hierhin. Und danke, dass ich gelernt habe, am Sabbat Ruhe zu haben. Danke, jetzt sehe ich, es ist so schön zu lernen, Ruhephasen im Leben einzubauen. Wunderbar. Und einfach ein williges, und dann wird ein fröhliches Herz daraus und sagt, dann will ich dir auch weiter vertrauen. Bisher war dein Weg gut. Jim Elliot hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Das ganze Geld, den ganzen Sport, den ganzen Kladderadatsch, den Fernseher, die Screens, alles Mögliche. Das kann ich doch nicht in den Himmel mitnehmen. Aber meine Freunde kann ich mitnehmen. Um das zu gewinnen, andere Menschen zu gewinnen. Am Ende im Himmel können wir nur Menschen mitnehmen. Habt ihr es schon gewusst? Wir werden dort oben nur Menschen dabei haben. Ich weiß nicht, ob wir dann noch ein kleines Phone dabei haben, um noch ein paar alte Bilder auszutauschen. Ich bezweifle es. Aber wir werden Menschen dort oben haben. Ganz logisch, bist du bereit, dem Herrn zu dienen? Das ist eigentlich eine logische Frage, ist gar nicht eine Gefühlsfrage, sondern es ist wirklich toll, Gott zu dienen. Und deshalb kommt der dritte Punkt dazu, es ist eine göttliche Aufgabe. Beim Gehorsam geht es um konkreten Gehorsam, um eine willige Bereitschaft und um eine göttliche Aufgabe. Denn es heißt hier in Vers 10, so sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Bau das Haus Gottes. Und das wiederholt er nochmal in Vers 20, da heißt es, sei getrost und unverzagt, denn der Herr wird mit dir sein, bis du jedes Werk an dem Dienst im Hause des Herrn vollendet hast. Es geht bei dem Segen und dort, wo ich ihm vertrauen kann, um Gottes Reichs Bau, um den Bau des Reiches Gottes. Und jetzt die Frage wieder an uns, was bauen wir eigentlich gerade? Baue ich mein Reich oder baue ich Gottes Reich? Baue ich meine Firma oder baue ich Gottes Firma? Übrigens auch im Frommen. Geht es darum, dass mein Zentrum gefüllt ist oder geht es darum, dass Menschen wirklich gerettet werden? Geht es darum, dass ich viele Bibelschüler habe? Hätte ich gerne. Oder geht es darum, dass ich die Bibelschüler, die ich habe, wirklich weiterbringe im Reich Gottes? David sagt, bau das Reich Gottes. Verbring nicht Zeit an der falschen Baustelle. Wo baust du dein Reich? Dein eigenes? Oder das der Ewigkeit. Am Ende zählt nur das, was bleibt. Und am Ende zählt nur der Mensch, der auf der anderen Seite ankommt. Und deshalb, egal wo du bist, ob du im Beruf bist oder was, denk an die anderen Leute, die um dich rum sind. Was soll ich tun? Hast du Nachbarn, die noch nicht gläubig sind? Ich glaube, da weißt du, was du machen könntest. Mal vorbeischauen. Hast du Kommilitonen, Schulkameraden, die noch nicht gläubig sind? Ich habe wirklich mal eine Bibelschülerin erlebt, die hat gesagt, ich kenne nur Fromme. Die hat es echt schwer. Aber ich weiß auch nicht, wo die aufgewachsen ist. Aber in meiner Schule, da waren die nicht alle sehr fromm. Die kannten den Herrn nicht. Was ist Gottes Wille in meinem Leben? Ja, dass ich Menschen rette. Da muss ich gar nicht erst in die Mission. Da fange ich hier vor der Haustür an. Hast du Nachbarn, die nicht gläubig sind? Hast du Verwandten, die nicht gläubig sind? Hast du Sportkameraden, die nicht gläubig sind? Ja, hast du morgen was zu tun. Just try it. Geh mal hin. Sag, ich habe was Schönes mitgebracht. Eine Jahreslosung oder mal eine Bibel oder einen Kuchen. Ist doch egal. Tu den Leuten was Gutes. Macht es mal und fangt direkt vor der Haustür an. Just do it. Es ist wunderbar, Gehorsam zu üben. Aber damit ist noch nicht alles gesagt. Der zweite Punkt ist eigentlich noch viel schöner. Erkenntnis. Wenn ich Gott vertrauen will, dann muss ich nicht nur nach Gehorsam leben. An dem Gehorsam komme ich nicht vorbei. Und da bleiben auch manche Leute hängen, die sagen, nee, ich will's nicht. Herr, ich bin bis dahin gehorsam, aber dann nicht mehr. Ich erlebe ja immer wieder Leute, die sich bewerben für Missionen oder für Bibelschule und so, und die sagen, ich mache alles. Aber wie viel Geld verdiene ich denn bei euch? Ich kann in der letzten Hausung wohnen, ja. Oder andersrum. Geld ist für mich kein Kriterium, aber ich brauche eine Gemeinde. Ich sage, wir sind aber im kleinen Dorf, da wirst du keine 500er Gemeinde finden. Wir haben ja nur 500 Einwohner. Ja, dann komme ich auch nicht. Da gibt's immer so Vorbedingungen. Brauchen wir gar nicht haben. Bin ich bereit, mich wirklich einzusetzen mit konkretem Gehorsam, williger Bereitschaft und göttlicher Aufgabe? Aber ich mache das nur, wenn ich Gott wirklich erkenne. Das brauche ich, die Erkenntnis Gottes. Das ist der zweite große Schritt. Wenn ich Gott vertrauen will, dann muss ich ihn persönlich kennen. Deshalb heißt es im 1. Chronik 28, Vers 9, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. Und viele Leute leben nur nach dem Gehorsam und die haben dir die Kataloge und sagen, ja, ich lebe ja mehr recht wie schlecht. Aber wenn ich die Frage, kennst du Gott? Dann wird's spannend. Und David sagt, erkenne den Gott, meinen Gott, erkenne den Gott deines Vaters. Hast du den Gott deiner Väter schon erkannt? Wer sind deine Vorbilder? Wo sind deine geistlichen Väter, deine geistlichen Vater, deine geistliche Mutter, wo du sagst, so will ich es auch leben. Boah, die haben es raus. Ich erkenne sie. Und das muss wachsen, so eine Erkenntnis. Wir haben es eben im Zeugnis gehört. Vertrauen ist nicht schnell, nicht über Nacht, weil Erkenntnis und Erkennen nicht über Nacht geht. Das dauert, das ist ein Prozess. Und es fängt damit erstmal indirekt an. Ich bin zum Glauben gekommen, weil mein Vater im Glauben war. Und er hat mir von Christus erzählt. Und so bin ich mit 8 zum Glauben gekommen. Und dann gab es Prediger, die waren meine Vorbilder. Dann gab es Sportler, die waren meine Vorbilder. Das waren christliche Leute, die mir Mut gemacht haben, die mit Christus, die mit Gott gelebt haben und gesagt, es funktioniert. Und so habe ich Vertrauen bekommen. Und dann habe ich irgendwann gelernt, so in diesem Alter, so jetzt bin ich langsam an der Reihe. Ich erkenne den Gott meiner Väter, aber jetzt muss er irgendwann mein Gott werden. Erkenne den Gott deiner Väter, welche Vorbilder hast du? Ich habe wunderbare Vorbilder noch in meinem Alter, die mich beschämen lassen über mein kleines Leben, mein kleines Gottvertrauen. Das ist die Familie Stosche aus Amerika, die in Albanien wirklich im letzten Winkel sitzt und auch dort in der Mietswohnung ist, die Anfang der 90er Jahre, als die Mauer fiel und die Grenzen offen gingen, dort hingegangen sind und mitten unter den Moslems dort wohnen, in einem großen Block. Da kannst du nicht mal schnell zum Meckes fahren oder kannst nicht mal schnell nach Hause fliegen, wenn du keine Lust hast. Da bist du wirklich hinten im letzten Winkel. Und sie haben eine Gemeinde gegründet und jetzt ein Freizeithaus. Und die dort wirklich eine Liebe für diese Leute haben. Bin ich beschämt. Der Familie Beck, Leute in meinem Alter, hier aus dieser Gegend kommen, die in Rumänien einfach sagen, da machen wir's. Und da helfen wir den Leuten. Und da arbeiten wir mit jungen Leuten und da bauen wir ein Zentrum auf. Und jetzt baut er ein ganzes Zentrum und hat noch Freizeiten und hat noch Familie und ist noch für sozialen Brennpunkt in der Großstadt zuständig. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Und ich sag, Herr, ich hätte jetzt gern auch mal einen freien Abend. Ich will auch wieder einfach nur chillen und das ist beschämt. Und ich sehe die Leute, Gott in diesen Menschen wirken. Und es ist wunderbar. Ein amerikanisches Ehepaar, was ich kenne, die hätten Karriere machen können, so ein richtiger Amisonschrank. Wunderbar. Traumfigur, Riesenkerl und eine super schöne Frau. Habe ich kennengelernt, weil ich mit meinem Buggy in die Hacken gefahren bin. Ich musste schnell zum Buffet mit meinem Kind. Und die hatten auch ein kleines Kind, auch in unserem Alter, mussten auch zum Buffet. Und da habe ich kennengelernt. Und die haben ihre Karriere aufgegeben als Mediziner und alles Große hätten sie machen können in den Staaten und sitzen jetzt irgendwo im Hinterland von China und wollen eine gewisse Gruppe dort erreichen und zelten dort. Und es ist ihnen nichts Größeres, als dort irgendwo in die Walachei zu gehen und dort mit den Leuten zu reden und sagen, das ist uns da. Und dann nimmt sie die Frau da, eine andere Frau in den Arm und dann nimmt sie die Decke dort weg und dann hat sie dort Lepra und da ist der ganze Gestank, die Füße verfault und ihr wäre es beinahe schlecht gewesen, sagt sie. Und sie hat das Bild noch gezeigt, sie haben noch ein Bild gemacht und das war dann zu sehen. Man sah schon an dem Gesicht der Dame, dass die Lepra krank war. Von den Füßen hat man nichts gesehen, aber man konnte es fast durchs E-Mail riechen. Und dann sagte man, also furchtbar. Und so eine Liebe für Menschen. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. Und da geht mir das Herz auf. Und immer, wenn ich Mitleid mit mir habe und denke, ich armer Mensch hier in Deutschland, was muss ich für den Herrn leiden? Dann denke ich immer, halt die Klappe, Stefan. Erkenne den Gott deiner Väter, erkenne den Gott deiner Brüder, erkenne den Gott deiner Schwestern, was die schon alles reißen und machen. Und wir können da mitmachen, das ist ja nicht nur deren Gott, das ist ja dein Gott und mein Gott auch. Und das will der Großes machen, ist doch fantastisch. Und deshalb nicht nur erkenne den Gott deiner Väter, sondern suche ihn persönlich. Da heißt es, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn suchen. Und wenn ich Gott vertrauen will, muss ich ihn suchen. Das ist ein Prozess und das ist Arbeit und das ist ärgerlich. Weil ich hätte es gern schneller. Herr, ich erkenne dich doch und jetzt mach mal bitte und jetzt erbau mich mal und hilf mir mal. Und ich habe jetzt schon 2 Tage gebetet und nichts ist passiert. Und der Herr sagt, dieses Suchen ist, aber Suchen ist nicht schlecht, weil das ist ja auch in der Liebe so, dass man manchmal seine Liebe suchen muss. Und da lässt einen die Liebe manchmal zappeln. Und sagt, na, im Englischen heißt es playing hard to get. Also Gott spielt nicht hard to get, Gott lässt uns nicht zappeln. Aber was er schon tut, er sagt, wir sind jetzt auf der Suche miteinander. Und wisst ihr, warum wir auf der Suche miteinander sind? Weil wir einen Prozess durchmachen wollen, wo du in deine eigene Seele schauen darfst, um zu gucken, was du wirklich willst. Ich kenne dich schon, aber ich glaube, es ist gut, dass du dich selbst kennst. Und wir wollen jetzt mal rausgucken, suchst du mich wirklich? Und Leute, das, was wir wirklich wollen, dafür kämpfen wir. Jahre sparen wir auf unser erstes Auto mit 16 und kaufen uns mit 18 Fiesta. Und das ist unsere Sehnsucht und das wollen wir. Manche haben hier schon einen Freund oder eine Freundin, die haben da 2 Jahre lang dran gearbeitet, bis endlich mal ein E-Mail zurückkam. Und, aber dann weißt du das. Meine Frau und ich, wir haben uns auch schnell kennengelernt innerhalb von 2-3 Jahren. Und dann hat es halt noch ein bisschen gedauert bis zur Hochzeit. Aber da kann man sich auch kennenlernen. Da muss man suchen, anrufen. Wir waren ja noch aus dem alten Jahrhundert. Da gab es ja noch Briefe, so mit Stempel und Kutsche und so. Und dann kamen die nach 2 Jahren. Dafür habe ich auch mal einen Kuchen gekriegt. So, das kommt dann auch mit der Post. Geht es auch nicht. Also, aber das ist ein Suchen. Und dann merkst du, wenn du was lange suchst, dann bist du dankbar. Übrigens merkst du das ja auch in unserem Leben. Dort, wo wir für Prüfungen beten, lange, sind wir mehr dankbar als das, was wir... Wer ist schon dankbar, dass er heute überhaupt aufstehen konnte? 1, 2, 3, 4, ja. Aber die meisten nehmen es für selbstverständlich. Aber wenn du einen hast, der gerade letzten Monat im Krankenhaus lag, der sagte, ich bin froh, dass ich heute hier sitzen kann. Da habe ich mich gesehnt im Krankenhaus. Endlich mal raus, wieder von draußen diese Fenster gucken. Seht ihr, das, was wir suchen, das liegt uns am Herzen. Und Gott lädt uns ein. Willst du mir vertrauen? Dann lade ich dich ein in diesen Prozess des Suchens. Aber das Suchen wird belohnt mit einem Finden. Wirst du mich suchen, dann will ich mich finden lassen. Das wiederholt er übrigens auch in Matthäus 7, Vers 7 und Lukas 11, Vers 9. Sagt er, wer suchet, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Beim Kennenlernen brauchen wir diesen Prozess des Suchens. Es ist eine Herzensangelegenheit. Und dann folgt ein drittes beim Erkennen. Ich muss nicht nur den Gott meiner Väter erkennen, sondern ich muss ihn selbst finden. Und dann muss ich an ihm dranbleiben. Dieses Erkennen bleibt ein Prozess. Denn es heißt hier unten in Vers 9, wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen. Das heißt, wir sollen das Gegenteil tun von verlassen, wir sollen an ihm bleiben. Und damit wächst die Erkenntnis. Immer wieder bleiben. Nicht einmal Christ werden vor 10 Jahren und sagen, da bin ich doch Christ geworden. Heute an ihm bleiben, heute Neues mit ihm erwarten. Und heute bei ihm sein. Bleibe abhängig. Wenn ich mit jemandem zusammenbleiben will, dann brauche ich 4 Dinge. Zum Beispiel mit meiner Frau. Erstens, ich brauche Kommunikation. Ich muss mit ihr reden. Und manchmal ist es in meinem Leben so, habe ich viel zu tun. Und wehe, da sind mal 1, 2 Wochen, wo man lauter Stress nicht viel redet. Dann hat man langsam ein Problem. Und dann heißt es, jetzt müssen wir reden. Und es ist wichtig. Wir müssen reden. Und komisch, mit unseren Partnern müssen wir reden, da merken wir, irgendwas ist im Gebälk, wenn wir da nicht mehr lange mehr miteinander reden. Also ist auch, also wenn Freunde nicht nebeneinander sitzen und nichts mehr sagen, wird's auch kritisch, finde ich. Aber manchmal ist es ja mit Gott auch so. Wann redest du mit Gott? Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Wie reden wir mit Gott? Lesen wir sein Wort? Das ist doch keine Pflichtübung, sondern ich möchte doch hören, was er mir zu sagen hat. Das ist mein Brot, meine tägliche Ernährung, mein Starkmacher. Das brauche ich. Und viele Leute, oh, Bibel, die kommen schon zu Freizeiten, kommen im Gottesdienst. Was haben wir Prediger? Das ist unsere Schuld. Was haben wir die verseucht, dass die ohne Bibel kommen? Die erwarten gar nichts mehr. Was der sagt, der zitiert einen Versen, dann schwätzt er nur. Das kann ich mir auch schenken, dann muss ich das Ding nicht rumschleppen. Ja, aber forsche ich, lese ich, suche ich, habe ich heute Morgen selbst schon gelesen. Ja, muss ich mich heute Morgen zwingen, sage ich, jetzt muss ich selbst erst mal lesen und mir einen Wecker früher stellen. Ich sage, ah. Oh. Warum müssen die Schwaben das so früh machen? Ich hätte gesagt, um 11 Uhr fängt das an. Aber ist egal, so sind sie. Bleib dran, kommunizier. Zweitens, nimm dir Zeit. nimm dir Zeit. Und ich brauche Zeit, habe 4 Kinder und das ist meine Schuld. Ich rede zwar noch mit denen, aber dann geht's ganz schnell, hier Müll, da Spüle. Aber das ist ja jetzt nicht Zeit. Und dann gucken die mich böse an und haben sie recht. Und dann bin ich unter Druck und habe keine Zeit. Und das merken dann auch die Leute. Und mit dir brauchen wir gar nicht reden, hast ja keine Zeit. Und dann bleibt man nicht mehr aneinander. Dann lernt man keinen kennen. Wenn man jemanden kennenlernen will, braucht man Zeit. Habt ihr schon gemerkt? Und manchmal muss man, dann redet man erstmal eine Stunde im Kreis und irgendwann öffnen die sich und dann kommt man eigentlich zu den wesentlichen Dingen. Hast du Zeit mit Gott? Richtig faktisch. Ich bretter manchmal in die anderen und sage, Herr, du weißt, die S-Bahn fährt in 12 Minuten. Heute war ich ein bisschen spät, sorry. Nee, morgens sind es wieder 15. Also heute muss ein bisschen geschwinder sein. Und dann, pst. Herr, in dem Slot, da passt du rein und abends noch. Hab ich Zeit für den Herrn? Wann hast du mal unbegrenzte Zeit, wo du sagst, Herr, ich gebe dir mal Zeit, mit mir zu reden. Ich brauche Zeit und ich brauche ein Bekenntnis. Wenn ich eine Ehe gut leben möchte, brauche ich Kommunikation, ich brauche Zeit und ich brauche ein Bekenntnis. Ich muss über meine Frau reden, ich muss zu ihr stehen. Wäre was peinlich, wenn man was fragt, wer ist denn das, der neben dir? Ich sage, weiß ich auch nicht, aber die wohnt schon seit ein paar Jahren bei mir. Das wäre... Die werde ich nie los. Die ist da. Das ist ja peinlich. Oder wenn man Leute vorstellt. So und so und so. Das ist meine Frau. Das ist doch was Schönes, wenn man das sagen kann. Das ist meine Freundin, das ist meine Verlobte. Das ist, ja. Ist doch schön. Ich bekenne mich dazu. Die Frage ist, wann bekennen wir uns zu Gott? Wenn du bei Jesus bleiben willst, lern doch mal, dich zu ihm zu bekennen. Auch zu Jesus. Wir hatten eine Geschichte von jemandem, der hat mir gesagt, er hätte mal jemanden besucht und hätte gesagt, wir haben viel an dich gedacht in deiner Krankheit. Das war mein alter Direktor, war mal krank. Dann hat der Direktor zurückgepumpt, das hat mir aber gar nichts gebracht. Ich meine ja auch, wir haben für dich gebetet. Dann sagte, warum sagst du das nicht gleich? Und manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich werde dann auch an sie denken. Ich will für die beten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Rutsch. Ich will Ihnen Gottes Segen zum neuen Jahr wünschen. Warum fällt mir das Wort Gott so schwer über die Lippen? Warum sage ich nicht, ich bin von Jesus geliebt? Ja, ich fühle mich geborgen. Da habe ich so eine innere Kraft und so eine Ruhephase in meinem Leben. Ja, nee, es ist Christus, der mein Leben hält. Warum sage ich das nicht? Und jetzt nochmal von der ersten Frage mit dem Vertrauen. Das sind so die Dinge, wo ich lose. Wo ich sage, Herr, bei allem Vertrauen, bei allem, was ich wissen müsste, dafür sage ich immer, ich möchte lernen, mich klarer zu dir zu bekennen und endlich mal wieder Jesus über die Lippen zu kriegen. Und das Letzte dazu, zum abhängig bleiben, ich möchte abhängig bleiben in Treue. Da muss man einfach seinem Partner treu sein. Und das heißt Nein zu anderen Frauen. Und genauso ist es im Glauben. Man muss lernen, Christus treu zu sein und das heißt Nein zu anderen Dingen. Und dann muss ich irgendwann mal lernen, Nein zu sagen. Erkenntnis Gottes, wenn ich das tue, wenn ich mit ihm rede, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mich zu ihm bekenne und auch Kosten in Kauf nehme und sage, nee, sorry, da mache ich nicht mehr mit. Das würde meinem Herrn nicht gefallen. Dann bleibe ich an ihm und dann erkenne ich mehr von Gott. Und als Letztes habe ich euch schon mal gesagt, ich brauche auch Zuspruch. Und das ist der dritte große Punkt. Ich brauche den Zuspruch Gottes. Und das passiert auch hier im Chronike. Da heißt es, wirst du ihn suchen, so wird er sich finden lassen. Und sei getrost und richte es aus. Sei getrost und richte es aus. In Vers 10, so sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt. Wisst ihr, das ist was Wunderbares. Erster Unterpunkt, Gottes Segen und Gottes Erwählung gilt uns. Wisst ihr, er sitzt neben uns und sagt, du, ich will dich. Ich habe dich erwählt, ich habe dich lieb. Dass du hier sitzt. Dass du so alt geworden bist, das ist mein Geschenk an dich. Und ich habe eigentlich noch was mit dir vor. Es muss nicht so dahin dümpeln, sondern ich möchte dich besser kennenlernen und da kann was kommen. Und ich habe dich erwählt. Und was ist unsere Erwählung? Dass wir Gottes Reich bauen. Das ist unsere alle Erwählung. Nicht, weil wir müssen. Und noch nicht mal, weil Gott uns braucht. Gott sitzt im Himmel, knabbert die Fingernägel und sagt, oh, ist keiner mehr da, hoffentlich kommt bei der Jugendmission mindestens 10 Missionare bei raus. Das können wir Missionswerke, wir knabbern unsere Fingernägel und sagen, hoffentlich kommt was rüber, gell? Aber der Herr ist da ganz geschmeidig. Der braucht uns nicht. Der könnte Steine rufen lassen. Und wenn wir Deutschen uns nicht bewegen, dann nimmt er andere Länder. Und da bewegt sich viel mehr. Er sagt, du musst dich nicht gezwungen fühlen. Aber weißt du was? Ich möchte dich gebrauchen. Ich lade dich ein. Das ist was Wunderbares. Bist du schon beim Einladen? Ist das schon eine Befreiung? Und du sagst, das finde ich klasse, ich darf. Wisst ihr, was es ist? Würde. Dass Gott sagt, mit dir möchte ich arbeiten. Und wisst ihr, manchmal stehe ich auf, auch ich als Prediger, wo ich alles in die Tonne kloppen will. Nicht, weil die Arbeit anstrengend ist, sondern weil ich vor mir selbst erschrocken bin, wie wenig ich ihm vertraue, wie schuldig ich wieder geworden bin. Das sind manchmal Dinge in meinem Leben, wo ich sage, das geht gar nicht. Herr, mich kannst du nicht mehr gebrauchen. Und dann muss ich mir wieder zusprechen lassen, du hast Vergebung bekommen, wenn du Buße tust. Und das will ich. Und dann leb in der Vergebung und jetzt fang wieder an zu schaffen. Jetzt kneif nicht. Und das ist eine Riesenwürde, die Gott mir zutraut. Und manchmal, und nicht nur manchmal, sondern ich habe seit einigen Jahren entdeckt, dass Gott ein Haus segnet oder wir manchmal gesegnet sind. Das liegt nicht an mir oder wegen mir, sondern es liegt eher trotz mir. Dass Gott sagt, oh Mann, jetzt das grottet da gerade wieder vor sich hin. Stefan, was machst du da? Aber er sagt, ich will dich aber gebrauchen. Das ist was Wunderbares. Wie meine Tochter, als sie beim Geschirrspülen mir mal geholfen hat, das war eine wackelige Aktion, so mit 2-3 Jahren. Und immer wollte sie die größten Pötte. Ich sage, nimm doch das Plastikbesteck. Aber nein, sie nimmt die große Porzellan. Hier, Papi. Und ich sage, hau ab, raus, ich mach's besser und sicherer und schneller. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, das finde ich richtig klasse. Und habe gesagt, das möchte ich mit dir machen. Und wir haben es zusammen gemacht. Und das ist der nächste Punkt. Gott segnet uns nicht nur, sondern er verspricht uns seine Gegenwart. In Vers 20, sei getrost und unverzagt. Fürchte dich nicht und erschrecke nicht. Denn ich will mit dir sein und meine Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen. Gott vertrauen. Just believe it. Glaubst du, was du glaubst? Glaubst du, was du glaubst, ist die Frage. Wenn ich dich fragen würde, glaubst du, dass Jesus in deinem Leben ist? Ja. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Ja. Glaubst du, dass Jesus dir Sünden vergibt? Ja. Glaubst du, dass Jesus dich nie mehr verlässt? Ja. Ja, dann leb doch mal danach. Nein. Und manchmal sitze ich vor dem Einsatz und sage, soll ich das wirklich predigen? Und dann sagt eine kleine Stimme, Stefan, glaubst du eigentlich, was du glaubst? Und dann muss ich sagen, ja, ich vertraue dir, Herr. Ich vertraue dir erneut heute. Ich vertraue dir, ich glaube, was ich glaube. Und ich glaube, dass er für mich gekommen ist, gestorben ist, mir die Sünden vergeben hat und in mir lebt. Und ich möchte mit seiner Gegenwart rechnen. Glaubst du, was du glaubst? Und in seiner großen Gnade gibt es nicht nur Gottes Segen, nicht nur Gottes Gegenwart, sondern Gottes Leute. Er sagt am Ende, hier übrigens, da gibt's Priester, Leviten. Und auch hast du zu jedem Werk Leute, Vers 21. Und die Fürsten. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Dass Gott uns nicht alleine losschickt im Vertrauen, sondern sagt, guck doch mal rum. Übrigens, ich hab da noch was. Wenn ihr nichts wisst, geht mal runter in den Missionsbereich. Da sind die Missionsstände, sind tolle Menschen. Die könnt ihr alle mal nach ihren Biografien fragen. Das sind uns Zeugen vor unseren Augen, wo wir sehen, die sind ja nicht so zerbrochen und zerquetscht und gemalträtiert aus, sondern sind ja auch glückliche Leute dabei, die in der Mission wirklich Tolles erleben und begeistert sind. Und da sagt Gott, geh doch mal runter. Du hast auch noch Freunde an der Seite und vielleicht bete für einen Kumpel, bete für einen Pfarrer, bete für einen Seelsorger, bete für einen, der mit dir in Flamme ist und sagt, wir wollen Gott vertrauen. Fazit, vertraue Gott, erstens, weil er dich unwahrscheinlich ermutigt und dir seinen Zuspruch gibt. Vertraue Gott, weil du ihn kennst, ganz persönlich. Und vertraue Gott, weil du genau weißt, was er will. Steht alles in seinem Wort. Amen. Wünsche ich euch Gottes Segen. Danke.